Andersschlau,
der Podcast für dich.
Du denkst dich rein.
Du fühlst dich rein.
Du probierst.
Du sortierst.
Du entscheidest.
Ein Austausch auf Augenhöhe
mit Birgit Feldmann
und Kurt Neubisch.
Ja, hallöchen, wir begrüßen euch heute zu einer neuen Folge von Andersschlau. Immer noch zu unserem Themenspecial. Weiblich, hochbegabt, hochsensibel, überangepasst. Und wir begrüßen natürlich einen Gast, eine Interviewpartnerin. Wir begrüßen Anna. Hallo Anna.
Herzlich willkommen, Anna.
Hallo ihr beiden, schön bei euch zu sein heute.
Ja, danke, dass du dir Zeit nimmst, dass du dich angesprochen gefühlt hast, weil das ja nicht ganz stimmt. Ne? Du bist gebeten worden. Das mag ich an der Stelle ganz offen sagen, wenn das für dich in Ordnung ist. Ich habe dir angetragen oder dich gebeten, dabei sein zu wollen.
Ja, das stimmt. Ja, ich habe mich auch sehr geehrt gefühlt, berührt gefühlt, dass du mich eingeladen hast und mir diesen Raum gibst und auch denkst, dass ich da hingehöre. So.
Ja, unbedingt. Genau das war mir nämlich insbesondere wichtig, als ich mir Gedanken gemacht habe, was könnte denn einfach etwas mal überhaupt sein, was mutmaßlich ja viele, insbesondere Frauen, anspricht. So war ein Gedanke tatsächlich jetzt eben bei dir. Und wir haben ja nun einige, ich sage jetzt einfach mal, Angebote bekommen. Aber wir sind ja schon vor einiger Zeit in Kontakt gegangen über den Podcast Andersschlau. Magst du kurz ein bisschen von dir erzählen, inwieweit du seinerzeit uns beschrieben hast?
Ja, sehr gerne. Also ich erinnere mich noch gut daran. Ich habe zu dem Zeitpunkt in einem Weinladen von einem Freund von mir gearbeitet, Christo. Und ich habe mich zu dem Zeitpunkt wieder mit dem Thema auseinandergesetzt und bin dann tatsächlich auf Psycho trifft Coach gestoßen. Und zwar die Folge, wo du interviewt wirst, Birgit. Und ja, und das hat mich so sehr berührt, dass ich wirklich da weinend in dem Laden stand und dann auch sofort den Kontakt zu dir gesucht habe. Ja, genau. Und zu mir vielleicht ganz kurz. Also ich bin 29. Ich lebe in Berlin und ja, bin jetzt hier gerade auch in meiner Einzimmerwohnung und wenn ich so um mich herum blicke, vielleicht versteht man dann ein bisschen mehr über mich. Also hier sind sehr viele Pflanzen und viele Bücher und links von mir ist eine mexikanische Girlande, die mich daran erinnert, dass ich bald nach Mexiko aufbreche. Oh. Und ja, es hängen viele Fotos an den Wänden, die mich an Reisen erinnern und ja, genau. Mhm.
Kannst du dich noch erinnern, was damals so bei dir in Resonanz ging? Also, dass du dann auch gesagt hast, boah, das hat mich unendlich berührt an dieser Podcast, wo ich eben interviewt wurde, damals von Kurt und meiner Schwester.
Ja, also ich tatsächlich hauptsächlich, weil es ja bei dir auch darum ging, dass du auch sehr gut angepasst warst. In deine Umgebung. Mhm. Und diese Fremdartigkeit, dass ich nicht verstanden fühlen, aber trotzdem immer sehr präsent war. Und so ging es mir eben auch in meinem Leben sehr oft oder fast immer, würde ich sagen. Und da habe ich mich sehr angesprochen gefühlt. Und es gab eben bei mir auf vielen Ebenen Dinge, die ich bearbeitet habe. Und dieses Thema war aber immer noch ein bisschen offen geblieben. Und ich habe mich auch öfter vorher damit auseinandergesetzt, aber bin nicht nie wirklich dort reingegangen, weil ich mich nicht richtig damit identifizieren konnte. Also ich habe mich mit dem Thema Hochsensibilität dann auch auseinandergesetzt und da sehe ich mich ganz stark wieder, aber hochbegabt. Also ich glaube, da sehe ich mich auch bis heute immer noch nicht richtig. Mhm. Genau, aber das war dann eben der Punkt, wo ich dachte, ach, ich glaube, ich gehe da jetzt doch mal in Resonanz mit diesen Menschen und genau, dann habe ich mich bei dir gemeldet.
Genau, und du hast es ja gerade auch schon gesagt, du hattest ja schon bis dato ganz viel gemacht. Ne? Magst du auch an der Stelle ein bisschen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer erzählen, welche Wege du bis dato beschritten hattest, sozusagen auf deiner Reise zu dir oder was dir wichtig war, was dich so bis dato umgetrieben hatte?
Ja, also ich glaube, das werden dann 3 Podcast-Folgen, aber ich kann das ja mal versuchen, kurz und knapp zusammenzufassen.
Okay.
Das schaffst du.
Ja, also bei mir spielt dieses Thema Trauma eben auch noch mit rein. Genau, ich habe ja auch mit dir besprochen, dass ich das auch gerne hier offen ansprechen möchte. Und zwar
Wunderbar.
gab es eine Phase in meinem Leben, die sehr traumatisch für mich war. Das war so zwischen dem 8. und 12. Lebensjahr. Da sind auf verschiedenen Ebenen Sachen auch passiert. Hauptsächlich die Scheidung meiner Eltern. Und ja, und das hat mich wirklich sehr getroffen und ich war zu einem gewissen Zeitpunkt sehr verzweifelt und meine Leistungen in der Schule waren sehr schlecht. Ich habe dann in der 6. Klasse eine Realschulempfehlung bekommen und das war für mich sehr schwierig, aber auch absehbar, weil ich habe keine Hausaufgaben gemacht. Ich hatte nie Schulmaterial in der Schule dabei und meine Lehrerin damals sagte mir, dass sie mich auf jeden Fall an der Schule sieht und dass es eben daran liegt, dass ich ja, dass ich keine Hausaufgaben mache und meine Sachen nicht dabei habe. Und ich habe dann in dem Moment gehofft, so ein bisschen ja, Unterstützung zu bekommen. Also ich dachte, das wäre so ein Hilferuf, aber ich habe das damals von meinem Umfeld nicht bekommen. Und ich war wirklich sehr, sehr tief in einem Loch in der Zeit. Und ich habe dann mit 12 Jahren entschlossen, alles anders zu machen. Also ich habe so wie innerlich einen Switch gemacht und ja, und habe mich dann dazu entschlossen, dass ich anstatt traurig zu sein, jetzt einfach immer fröhlich bin und ganz anders im Außen auftrete, dass ich jetzt gute Noten haben möchte, dass meine Mutter jetzt meine Freundin ist und nicht mehr meine Mutter. Und ja, bin dann auch auf so eine Reise gegangen zu meinen Eltern. Ich habe damals ein Buch von C.G. Jung in die Hände bekommen, das habe ich jetzt auch nochmal gelesen. Und habe dann eben auch versucht, ein bisschen zu verstehen. Und dann habe ich meine Eltern dann irgendwie auch verstanden und habe die ganz viel ausgefragt und habe dann aber das Problem immer mehr bei mir gesucht.
Ja, okay.
Genau. Und dann bin ich, nachdem ich mit 15 in Brasilien war für ein Jahr, was sehr schön für mich war, zurückgekommen und bin damals selber zum Jugendpsychologen gegangen, weil
Okay.
ich das gerne aufarbeiten wollte. Also das, was in meiner Familie passiert ist, weil mich das wirklich sehr stark belastet hat. Und ich war damals auch in meiner ersten Beziehung. Ja, und das ging voll nach hinten los. Also das war ganz schlimm für mich, diese Erfahrung. Und ja, sie konnte auch gar nicht richtig mit mir umgehen und hat mich dann zum Psychiater geschickt. Und da sollte ich dann einen IQ-Test machen. Und ich hatte super Angst vor der Schule immer. Ich hatte ganz, ganz große Ängste. Und auch vor Tests und Testsituationen. Und genau, habe dann diesen Test gemacht und musste den abbrechen an einem gewissen Punkt, weil da 2 Menschen vor mir saßen, die mich auch noch beobachtet haben. Und es war mir alles zu viel. Und dann habe ich die Diagnose ADS bekommen und Tabletten verschrieben bekommen, die ich dann aber nicht genommen habe. Und bin dann einfach weitergegangen, habe mich da so durchgebissen und immer gehofft, dass ich mein Abitur schaffe irgendwie und dass ich das so psychisch einfach schaffe. Also meine Noten waren immer gut, muss ich dazu sagen. Ich hatte immer einen Zweierschnitt. Also ich konnte mich immer ganz gut dadurch manövrieren. ja, genau. Und ja, dann genau, dann hatte ich irgendwann mein Abitur, aber ich bin dann auch vor dem Abitur zu einem Heilpraktiker gegangen, der mir auch ganz gut weiterhelfen konnte zu dem Zeitpunkt. Aber so, da habe ich mich wirklich aufgehoben gefühlt. Ja, und dann ging es dann weiter mit der Uni. Da kamen die Probleme natürlich wieder auf, die alle noch nicht bearbeitet waren. Und dann dachte ich mir, ach, ich probiere jetzt noch mal eine Therapie aus, aber das hat auch nicht wirklich funktioniert für mich. Und dann war es im 4. Semester so, dass ich so eine dolle Schreibblockade hatte, dass ich überhaupt nicht weitergekommen bin. Und ich hatte damals große Existenzängste, weil ich da viel Druck von Seiten meines Vaters bekommen habe. Und ja, bin dann zum Unipsychologen und der konnte mir auch nicht weiterhelfen und die Schreibberatung auch nicht. Und dann habe ich damals meine Uni abbrechen müssen, was sehr schwierig für mich war. Und in dem Zuge habe ich dann auch den Kontakt zu meinen Eltern abgebrochen, was jetzt im Nachhinein eher positiv für mich war. Ja, und dann, also die Reise ging eigentlich immer weiter, ne? Also ja, Genau, ich hatte dann mit 25 wirklich einen kompletten Burnout. Mir ging es überhaupt nicht gut. Ich hab dann eine Ausbildung in der Filmproduktion gemacht und wusste aber, dass das nicht mein Ort ist und habe da auch leider negative Erfahrungen sammeln müssen und bin dann für 3 Monate nach Rom, wo ich eine sehr intensive Begegnung hatte, die mich wirklich nochmal aufgewühlt hat. Ja, und dann kam ich nach Berlin zurück und dann war wirklich erstmal wieder alles dunkel. So. Und ja, und dann habe ich den Hoffmann-Prozess gemacht. Ich weiß nicht, ob das euch was sagt. Das ist so ein Seminar mit Psychologen und Coaches. Es geht eine Woche lang. Und da bearbeitet man so ganz stark die Muster, die man von seinen Eltern mitbekommen hat. Und ja, versteht nochmal dieses ganze Konzept, was hinter einer Persönlichkeit eigentlich steckt und warum wir so geworden sind, wie wir sind, und dass wir das aber eben auch in der Hand haben zu verändern. Und das war hilfreich für mich, aber es hat mir auch irgendwie nicht so viel geholfen wie den anderen. Und dann war ich dann trotzdem weiterhin noch bei einem Psychologen, der auch diesen Prozess betreut. Und ich habe ihm dann irgendwann gesagt, dass ich einfach nicht weiterkomme, dass ich mit meinem Kopf alles begreife, aber dass ich das Gefühl habe, dass ich die Sachen auf einer anderen Ebene bearbeiten muss. Und dann hatte mir meine Cousine von einer Heilpraktikerin in Berlin erzählt. Und die hat mir schon öfter von ihr erzählt gehabt und meinte, dass sie die Einzige war, die ihr wirklich helfen konnte. Und dann dachte ich, okay, dann gehe ich dahin. Und die arbeitet halt mit Reiki und so ganz vielen spirituellen Sachen auch. Und ich war wirklich 4 Stunden bei ihr. Und ich bin danach rausgegangen und also im Gegensatz zu dem, ich habe alles verstanden und es hat sich nichts verändert, war es genau andersherum. Es hat sich ganz viel verändert und ich verstehe nicht warum, aber es ist mir auch egal. So, ich merke hier geht ein Weg auf, genau. Und ja, und da bin ich dann wirklich in Resonanz gegangen. Es waren dann 2 Frauen tatsächlich, die mich sehr getragen haben in der Zeit, weil ich dann in dem Sommer in Erfahrung gebracht habe, auch, dass mein Grundschullehrer Kinder sexuell missbraucht hat und dass das auch ein ganz tiefer Schmerz in mir war, der dann wieder aufgekommen ist und auch was ich in mir trage. Und genau, das waren jetzt so die letzten 2, 3 Jahre, die ich auch mit diesen Frauen verbringen durfte. War auf jeden Fall ein Weg für mich zurück zu meiner Intuition. Und genau, in dem Zuge habe ich dann auch Kontakt zu Birgit aufgenommen, weil ich gemerkt habe, okay, jetzt habe ich diesen Teil hier, wo mein Trauma quasi aufgearbeitet wird, aber ich möchte trotzdem gerne intellektuell Anbindung haben und ja, mit jemandem auf Augenhöhe sprechen können. Und genau, dann bin ich eben zu Anders Schlau gekommen und wir hatten dann auch eine ganz tolle Gruppe, mit denen ich immer noch in Kontakt bin. Und ja, es tut mir richtig, richtig gut. Und ja, also kurz gefasst.
Vielleicht gut, machbar. Gut,
ja, ich finde, du hast das hervorragend, du hast das gerade fantastisch zusammengestellt. Ja. Und ich gehe davon aus, genau wie ich oder wir, werden auch die Zuhörerinnen und Zuhörer an deinen Lippen gerade hängen oder mit Ohren dabei sein, zu lauschen und vor allen Dingen aber auch die Message mitnehmen, die du gerade wunderbar anschaulich, wie ich eben dir rückmelden möchte, rübergebracht hast. Insofern, als dass du oft für dich Klarheit hattest, hier an der Stelle komme ich nicht weiter, aber in dir eine Offenheit, kann man ja sagen, bewahrt hast, neue Wege zu gehen, nicht aufzugeben, weiterzugehen und ganz alternativ dann immer vorgegangen bist, ne? Und da dich ja dann in der Auswahl der jeweiligen Person schon in Teilen auf Intuition oder ja, Empfehlungen, denke ich, von Menschen verlassen hast, die ein Stück weit ja auch dir zugewandt waren, wo du davon ausgehen konntest, das könnte was sein. Und du hast erzählt, nicht alles war zielführend, ne, hast du ja gerade gesagt. Ja. Aber du hast immer in dir selber etwas für möglich gehalten, so nach dem Motto, da muss es noch was geben, ne? Da muss noch was sein.
Mhm. Ja, genau. Also ich hatte immer das Gefühl, irgendwo muss es einen Weg geben. Es kann doch nicht sein, dass ich so anders bin wie alle anderen, dass es nur für mich keinen Weg hier gibt. So, deswegen bin ich da auch dran geblieben. Und ich hatte natürlich dann auch Menschen, die mich auch immer wieder aufgefangen und getragen haben, was auch also ganz wichtig war in den ganzen Prozessen.
Wenn ich dich jetzt frage, ganz klar, plakativ jetzt in Bezug auf unser Themensuche, weiblich überangepasst. Was ist da oder gibt es da eine Situation, wo du sagen würdest, da geht sofort was bei mir in Resonanz, da habe ich sofort eine ganz bestimmte Vorstellung aus einer Zeit meines Lebens oder gibt es sowas auch heute noch oder inwieweit berührt dich das?
Ja, also das geht sehr stark in Resonanz mit mir und ich meine, all das, was ich jetzt erzählt habe, hat mein Außen gar nicht mitbekommen. Also ich bin Experte darin zu spielen, dass alles normal ist und alles super, super läuft bei mir. Und ich bin auch Experte darin, mich sehr gut anzupassen, wenn ich in neue Gruppen komme. Ich habe viele Familien auf der Welt. Meine Mama in London sagt immer, dass ich Familien sammle und die mich auch wirklich als Tochter annehmen. Und ich bin ein Mensch, der sich sehr, sehr schnell anpasst, sehr schnell versteht, wo er sich befindet, wo jeder Einzelne steht. Und ich kann mich dann eben, ja, sehr gut anpassen. Und ich glaube, das war eben auch so ein bisschen Überlebensstrategie für mich. Also da kommen auch wieder diese zwei Bereiche, die Hochsensibilität, aber natürlich auch das Trauma dann hinzu, ne?
Ja, das hast du ja gerade schon dankenswerterweise genau ins Spiel gebracht, dass das etwas ist, was ja im Prinzip schon gerade in die Hochsensibilität reingeht, beziehungsweise da überlappt was, kann man ja förmlich sagen, und ist ja vielleicht auch vordergründig erstmal gar nicht so voneinander zu trennen. Aber bevor wir darauf eingehen, würde ich gerne noch einmal herausstellen, was du gerade gesagt hast, da bin ich ja Expertin drin, ne? Also als das gute Laune-Mädel oder ne, die Frau, die sich situativ anpasst, herüberzukommen und sofort mitzumachen, mitzugehen, ne? Stimmungsmäßig und weil, und das hast du ja gerade gesagt, du erfasst sofort, wo jeder steht und was hier gerade gefordert ist, ne?
Ja, genau, ja.
Hast aber nicht den Anspruch in dem Moment, dass das eben etwas ist, was du jetzt steuern könntest, sondern du bedienst mehr so das, was sozusagen vor Ort ist, oder wie würdest du das sehen?
Ja, das kommt drauf an. Ich glaube, ich habe schon in den letzten Jahren auch gelernt, mich wirklich abzugrenzen. Das konnte ich vorher gar nicht. Ich habe auch damals meinem Psychologen erzählt, dass wenn ich über die Straße gehe, ich jede einzelne Person scanne und sofort weiß, wo die steht. Und dann meinte irgendwas, macht doch keiner. Und dann habe ich jetzt aber auch schon mit ein paar Leuten geredet, die mir das Gleiche erzählen irgendwie. Also, dass das jetzt nicht nur bei mir so ist. Mittlerweile schaue ich nicht mehr jeden an. Oder ich ziehe mich bewusst zurück, wenn ich in eine Situation komme. Weil das natürlich auch sehr viel Energie braucht. Aber zum Beispiel, also ich arbeite momentan in einem Büro und ich kann mich dem dann auch nicht wirklich entziehen. Also es ist wirklich, ich nehme Spannung in meinem Umfeld ständig wahr. Und aber zum anderen, das ist natürlich dadurch, dass ich so, also ich sage immer, ich bin so sehr wach in meiner Existenz, dadurch, dass ich so viel wahrnehme, bin ich ja zum Beispiel auch Fotografin, weil ich eben diese Momente erspüre und eine Feinfühligkeit für mein Umfeld habe. Also es hat sehr viele schöne Seiten und es hat auch dann auch negative Seiten natürlich, wie alles, ja.
Gibt es Situationen, wo du das ganz stark erlebst, also wo du das besonders stark so erlebst, dass also wirklich so, ich sag mal, die Vibes, die dich so umgeben, ne, dass das, dass du auch vielleicht aktiv spürst, dann musst du dich schützen, dann musst du rausgehen aus der Situation?
Also ich fahre super ungern mit den Öffentlichen hier in Berlin. Ich versuche immer mit dem Fahrrad zu fahren, wenn ich das schaffe. Das ist wirklich sehr, sehr anstrengend für mich. Das jetzt mal so aus dem Alltag. Dann ja genau die Bürosituation. Das ist auch, aber ich muss sagen, mittlerweile passe ich sehr gut auf mich auf. Ich begebe mich nur noch selten in Situationen, mit denen ich nicht gut umgehen kann. Ich weiß aber auch, wenn es eine Situation gibt, die mich sehr fordert, dass ich danach einfach auch wieder viel Zeit für mich brauche. Also ich bin ein Mensch, der sehr viel Raum für sich braucht, um eben dann alles auch verarbeiten zu können.
Ja, prima. Gut. Okay, das ist ja schon mal gut, dass du da diesbezüglich gut für dich sorgst, ne?
Ja, das habe ich wirklich gelernt.
Inwieweit deckt sich dieses Thema mit deinem Erleben in Bezug auf andere Mädchen und Frauen? Wie würdest du sagen, geht Frau überhaupt mit diesem Thema überangepasst? Also das ist ja quasi nochmal einer überpassend hinaus, ne? Überangepasst heißt ja fast, ich versuche die perfekt angepasste schlechthin zu sein. Wie erlebst du das, wenn du jetzt dich umschaust in deinem engeren Umfeld, insbesondere eben in deinem weiblichen Umfeld?
Ja, also ich nehme das bei meinen engen Freundinnen, sage ich mal, sehr stark wahr, die aber auch hochsensibel sind. Und das kenne ich von denen. Die haben auch einen sehr hohen Perfektionismus, was ich jetzt aber auch mittlerweile schon ein bisschen mehr abgelegt habe. Ich habe das Gefühl, dass diese Frauen oder generell Frauen dann aber auch viel mehr über solche Sachen nachdenken. Es beschäftigt uns oft viel mehr. Ich muss aber auch sagen, ich habe mehr weibliche Freundinnen als männliche. Ja, das stimmt aber auch nicht. Ja, schwierig. Ich habe mittlerweile ganz viele Künstler in meinem Umfeld tatsächlich, also viele sehr berufssensible Menschen, die natürlich nochmal ganz anders schwingen, sag ich mal. Ja. Okay, vielleicht fragst du mich das nochmal. Wir können das ja vielleicht rausschneiden. Ich muss da wirklich nochmal drüber nachdenken.
Ach, alles gut.
Gut. Ja. Nein, das darf ja sein. Würdest du zum Beispiel sagen, es geht ja um dein, weißt du, dafür machen wir ja eben ganz verschiedene Interviews mit ganz verschiedenen Menschen. Und es deckt ja immer das eigene individuelle Leben ab und das eigene Erleben. Und ich finde, da gibt es kein right or wrong. Aber du warst doch bestimmt auch schon mal ein Mädchen, das vielleicht, Frage, andere Mädels darum beneidet hat, dass die, warum auch immer und wie auch immer, es einfach besser schaffen, weißt du, wie ich meine, für sich selbst zu sorgen, für eine vielleicht, keine Ahnung, autonomere Art des Auftretens oder mehr Mut, die zu sein, die man ist und einfach mehr bei sich zu sein. Wie hast du dir das erklärt? Wie war so dein damaliges vielleicht Erleben in der Situation, wenn dir sowas begegnet ist?
Ja, also das kenne ich. Bei mir ist tatsächlich so, ich bin kein neidischer Mensch. Also ich beneide die Menschen nicht, sondern ich bewundere es eher, wenn sie so sind und finde das ganz toll. Also ich habe auch eine Freundin in Brasilien, mit der ich auch mal in Berlin zusammengelebt habe für ein Jahr. Und die geht auch so voll ihren Weg, against all odds. Und also ich finde das total toll. Ich weiß aber mittlerweile auch, dass ich einfach anders bin und verurteile mich jetzt nicht dafür, dass ich das dann so nicht hinbekomme. Und ja, finde es einfach schön, dass es unterschiedliche Arten von Menschen gibt und dass jeder seinen Teil auch beiträgt auf seine Art und Weise.
Ich habe eine Frage, Anna. Dieses, wenn wir jetzt von dem Wort überangepasst, ne, so sprechen, wie würdest du das denn so aus heutiger Sicht sehen? So, weil man würde natürlich, glaube ich, jetzt in dem Kontext, wie wir das jetzt hier ansprechen, so denken, dass es eher vielleicht erstmal nur so ein, was heißt ein Nachteil, aber eher ein, vielleicht auch ein Hindernis sein kann. Aber ich habe mich gerade gefragt, so kann man das so schwarz-weiß sehen oder wie würdest du das so aus heutiger Sicht so betrachten oder einschätzen?
Naja, also wie ich das auch schon gesagt habe, für mich war das eher auch eine Überlebensstrategie.
Genau.
Und ich hatte eben in ganz vielen Momenten, also als ich dann keinen Kontakt mehr zu meinen Eltern hatte, hatte ich dann meine Familie in London. Und dadurch, dass ich mich so gut anpassen konnte, haben die sich natürlich auch immer gefreut. Also ich glaube, die mögen mich auch einfach, weil ich so bin, wie ich bin. Aber die haben mich in ihre Familie aufgenommen und genau, also ich nenne meinen Vater da auch Dad und meine Mama Mai. Und ja, genau deswegen war das für mich eigentlich auch immer förderlich. Ich habe halt irgendwann gemerkt, dass man dadurch natürlich auch in einer gewissen Weise manipuliert. Und das wollte ich dann eben nicht. Weil diese Manipulation bedeutet ja gleichzeitig auch, dass man sich selbst manipuliert und dass man das Leben manipuliert. Und deswegen mache ich das nicht. Und ich bin momentan eher aktiv dabei, zu versuchen, anzuecken und zu schauen, eben nicht gemocht zu werden oder was zu machen, was vielleicht nicht allen gefällt, um das aktiv dann auch gehen zu lassen. So. Also es ist toll, wenn man weiß, sich irgendwie durchzunavigieren, und gleichzeitig verliert man natürlich auch den, also man ist so sehr im Außen, dass man gar nicht mehr auf sich selbst schaut, und das ist ja eigentlich das Wichtigste, um wirklich auch glücklich durchs Leben zu gehen, seine eigenen Ziele zu verfolgen.
Ja, auf jeden Fall.
Und würdest du denn so aus heutiger Sicht sagen, hat das, kann man das trennen vom Thema Trauma? Also würdest du sagen, ist so überangepasst vielleicht auch so etwas, was so, wenn das überhaupt so zu betrachten geht, ne, so als so eine Art so Schutz oder vielleicht auch so eine Art, wie bei einer Sonne, ne, wenn die zu stark kommt, ne, so dass es dann so wie so eine Art Sonnenbrille, so eine Art Schutz ist, ne, wenn es zu viel wird. Oder würdest du sagen, es ist eher eine Sache, die sich ja entwickelt hat durch halt traumatische Ereignisse, wenn wir jetzt halt nochmal zu dir kommen, ne, zu deinem Thema?
Ja, also ich kann das natürlich schwer trennen. Das ist für mich schwierig, das auseinanderzuhalten, weil ich einfach so bin, wie ich bin.
Genau. Also würdest du sagen, du kennst es nicht anders? Also würdest du sagen, es ist irgendwie vermischt? Meinst du das damit?
Ja, wobei ich auch schon, also ich war als Kind auch schon so.
Okay.
Ja, also auch als Kleinkind war ich schon so. Deswegen, das ist, glaube ich, tatsächlich ein Teil von mir. Womit hängt das zusammen? Ja, man spürt natürlich aber auch ständig, also bei mir ist jetzt so, wenn ich versuche die Dinge immer aus ganz vielen Perspektiven zu betrachten und klar, auch aus den Perspektiven von den Menschen, die um mich herum sind, und dadurch spürt man natürlich, okay, wo steht jeder, und dann hat man automatisch so eine Rolle zugewiesen. Ja, und ich war dann aber auch ganz oft zum Beispiel Klassensprecherin und so, ja, weil das natürlich auch schön im Außen ist, wenn sich die Menschen gesehen fühlen und man vermittelnd ist. So, ja.
Ja, total nachvollziehbar.
Ja, das lässt ja auch im Prinzip ganz, ganz viele Rollenvielfalt zu. Ich meine, ich mag jetzt in dem Fall tatsächlich ein Wort ansprechen, Sicherheit, ne? Das gibt ja auch ein Stück weit Sicherheit, angepasst zu sein. Ich sage jetzt einfach mal, sich innerhalb eines Systems zu bewegen, sei es von Freundinnen oder eben eine gewisse Eigenschaft zu vertreten, die man nicht alleine vertritt, sondern in Gruppe. Und von daher hat das ja auch etwas im Erleben Normales an der Stelle. Würdest du sagen, für dich jetzt, eben nur für dich, dass du gemerkt hast, das ist halt etwas, dahinter kann ich so mein eigenes gefühltes, situatives Anderssein auch ganz gut ein Stück weit verbergen vor der Welt? Also, dass das eben, weißt du, eine Bühne bietet, einen Teil der Anna eben nur für dich zu lassen. Weißt du, was ich meine? Also quasi nur einen Ausschnitt der Welt zu präsentieren.
Ja, absolut. Das war eben auch noch ein Teil aus dem Podcast mit dir, dieses zu viel sein. Ich hatte immer das Gefühl, ich bin zu viel oder ich bin zu viele, und ich habe immer versucht, im Außen weniger zu sein, mein Außen nicht zu überfordern mit all dem, was da ist. Und genau, das ist eben nochmal diese andere Seite. Und was ich aber auch nochmal sagen wollte, also ich habe mich dadurch nicht unbedingt als Teil des Ganzen gefühlt. Und ich habe mich immer außerhalb des Systems gesehen. Und ganz oft hat mir das System auch nicht gedient. Aber ich habe jetzt meinen Frust nicht am Außen ausgelassen, sondern wahrscheinlich dann eher alles
alleine getragen.
Alleine getragen, genau.
Aber auch das war dir ja bekannt, kann man ja an der Stelle einfach sagen, ne? Das wusstest du, dass das eben letztlich bei dir alleine bleibt, ne? Um in dir zu sein, dieses eben, genau, dieser Anteil, den du dann letztlich wahrgenommen hast, kann man ja sagen, ne? Dieses, wenn das zu viel oder wie auch immer, aber dass das einfach klar war, so ein inneres Klarsein, darüber spricht man nicht und das lässt man so für sich und das will die Welt auch gar nicht haben, würdest du sagen, war das bei dir so?
Also ich habe mich dann, also tatsächlich so was meine, ja, mein Trauma oder was auch immer alles passiert ist, das habe ich ja damals noch nicht so benannt, aber ich habe mich da ziemlich schnell meinen Freunden geöffnet.
Okay. Mhm.
So. Aber ich habe das jetzt so im schulischen Umfeld oder im beruflichen Umfeld nie geäußert. Aber das war schon was, also da schon viel drüber gesprochen und ich wollte auch immer einen Weg finden, um mich besser zu fühlen, um mich überhaupt gut zu fühlen. Weil ich habe wirklich sehr viel gelitten unter all dem, was ich war und was in mir war. Und ich wollte einfach nur ein zufriedenes Leben führen, einfach ein normales Leben führen.
Wenn ich fragen darf, wie hat sich dein Leidensdruck geäußert? Das ist ja vielleicht auch nochmal wichtig. War das auch physisch oder mehr jetzt emotional?
Ja, das ist auch nochmal ein spannendes Thema. Also genau, also psychisch natürlich, also auf der emotionalen Ebene. Ich war eben im Außen immer der Sonnenschein. Und wenn ich dann mal mit mir alleine war, ging es mir sehr schlecht. Also ich habe die Energie sehr für mein Außen aufgespart und hatte dann sehr wenig für mich oder hatte auch gar nicht den Blick für mich. Das war das eine. Und dann, was ich aber auch ganz spannend fand, was für mich sehr wichtig war, wie gesagt, ich war sehr im Kopf, aber es gibt auch noch eine seelische und eine körperliche Ebene, die wir oft nicht betrachten. Und ich habe dann, als ich wieder in Berlin war mit 25, herausgefunden, dass ich eine Weizenallergie hatte und einen sehr starken B12-Mangel, fast eine Blutarmut. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiges Thema, weil man da oft nicht hinschaut. Und wenn man zum Beispiel so einen starken B12-Mangel hat, dann kann man gar nicht anders als depressiv sein, weil der Körper dann nicht mehr mit Sauerstoff versorgt wird. Und gerade wenn man sensibel ist, hat man eben oft Allergien oder der Haushalt im Körper ist nicht ganz ausgeglichen. Das dann auch einmal abzuchecken und zu gucken, was ist da eigentlich? Und danach ging es mir schon viel besser. Dann konnte ich auch erst überhaupt mal anfangen, die Dinge zu verarbeiten, zu verdauen, all das, was vorher gar nicht möglich war.
Mhm.
Das war für mich ein ganz wichtiges Thema. Und ich habe dann tatsächlich auch 3 Bandscheibenvorfälle bekommen.
Mhm.
Also das auch auf körperlicher Ebene. Und da habe ich dann aber eben auch gelernt, okay, jetzt reicht es mal mit, ich beweise hier allen und mache alles alleine.
Mhm.
Sondern ich fange jetzt mal an, nach mir zu gucken, in die Entspannung zu gehen, Hilfe anzunehmen und so weiter. Also es war dann irgendwie auch mein Körper, der mir gesagt hat, du machst da was falsch und du hast jetzt aber die Chance, das zu korrigieren. Ja.
Genau, du hast die Chance sozusagen ergriffen, ne? Also an der Stelle die Signale, die dir dein Körper aufgezeigt hat, ernst genommen und vor allen Dingen auch verstanden, dass es jetzt an der Zeit ist, wirklich den Blick nach innen zu richten und nicht im Außen nach etwas zu suchen, ne? Wobei ja auch die Frage da ist, was war zuerst da, die Henne oder das Ei? Du hast gerade gesagt, ne? Der Stoffwechsel ist manchmal nicht ausgeglichen. Die Frage ist ja einfach, wodurch wird die Energie so durchgepustet, ne? Also sprich durch die ganzen Eindrücke, das, was einen so umgibt. Wenn du dir heute dein Leben vor dem heutigen Bewusstsein, was du hast, ne? Von diesem Entwicklungsprozess, den du ja gerade sehr schön noch einmal beschrieben hast, so, ich sag mal, die letzten 10 Jahre vielleicht Revue passieren lassend, was würdest du sagen, ist für dich heute auf jeden Fall essentiell wichtig, um ein für dich zielführendes, gutes Leben zu führen, sodass du in der Lage bist, mit dir in der Balance zu sein?
Also für mich auf jeden Fall, mir Raum zu geben. Den Raum habe ich mir lange Zeit gar nicht gegeben. Das war sehr wichtig für mich. Ich meditiere mittlerweile viel. Wenn ich viele Eindrücke habe, dann gebe ich denen Zeit. So, dann dürfen die auch erstmal sich sortieren, auch wenn es einen Tag dauert oder mehrere Tage dauert. Ja, und eben auch darauf zu achten. Also wenn ich merke, das wird mir zu viel oder das ist jetzt eben Nein, dann auch Nein auszusprechen, mich abzugrenzen. Ja, das ist ganz wichtig für mich.
Mhm.
Also ich habe wirklich so meine Ruhe und meinen Raum gefunden, der vorher nicht, und das ist auch heilig für mich. Also Genau, das ist ganz wichtig.
Würdest du sagen, da hast du inzwischen eine größere Klarheit drüber oder dass du einfach mehr weißt, was du so brauchst und um dir das dann in einem zweiten Schritt zuzuführen?
Ja, also ich wusste ganz lange überhaupt gar nicht, was meine Bedürfnisse sind, weil es in meinem ganzen Leben nie darum ging. Und ich bin wahrscheinlich auch immer noch dabei, das herauszufinden und da für mich die richtigen Strukturen im Leben zu finden. Aber ich glaube, ich bin da schon ein ganzes Stück weiter. Und ja, genau. Und dann fängt man eben auch an, sein eigenes Leben zu verändern. Dann strukturiert sich alles um. Mein Freundeskreis hat sich geändert. Ich habe mittlerweile auch viel weniger Freunde. Ich habe sehr viele Freunde, die auch älter sind als ich. Ja, weil ich eben auch dieses Bedürfnis nach Ruhe habe, nach Tiefgründigkeit. Und da eben auch, also ich war früher ganz anders. Deswegen muss ich das so aussprechen. Ich war echt immer auf Trab und überall. Und überall gleichzeitig auch. Ja, deswegen ja, bin ich echt ganz froh, dass ich jetzt so in meinem Raum mit meinen Bedürfnissen angekommen bin und mich da gut abgrenzen kann und das auch kommunizieren kann. Ich konnte das vorher auch gar nicht kommunizieren, dann hätte man außen mich auch gar nicht verstanden, aber das kann ich mittlerweile und da hilft es einem natürlich auch so gewisse, also zum Beispiel sagen, ich bin hochsensibel. Und mittlerweile gibt es ja auch paar, also ne, Artikel dazu und so weiter und Bücher. Und dann ja, können sich Menschen im Umfeld auch damit auseinandersetzen und vielleicht ein tieferes Verständnis dafür entwickeln.
Ja, es ist ja auch inzwischen tatsächlich wirklich, es gibt ja jetzt inzwischen die ersten Studien, tatsächlich wissenschaftlich erwiesen, dass tatsächlich die Umweltfaktoren das Wichtigste sind für einen hochsensiblen Menschen. Und ich meine, das ist jetzt auch angesprochen, der eine oder andere muss erstmal Klarheit erlangen, um sich selbst zu verstehen, um erst dann sich das zuzuführen, was er braucht, sodass dann vielleicht, ne, es Folgeerscheinungen geben kann, aufgrund von zu lange meinen Körper nicht das zugeführt zu haben, was er eben braucht. Denn es ist ja einfach so, gerade wenn man im energetischen Kontakt ist mit anderen Menschen, wo ja eben unterschiedlichste Strömungen laufen und wenn aber alle Kanäle in der Person, ich sage jetzt mal so offen sind, wie es ja vermutlich bei dir ist, ne? Wobei, das wäre jetzt so die Frage an dich, Kurt, inwieweit du sagen würdest, Grundstruktur, hochsensible Person plus Trauma, ne? Würdest du sagen, da findet noch mal eine, ich sag mal, Übersensibilisierung, also weißt du, wie ich meine, noch mal alles
Ja. Ja, was du meinst, verstärkter
Ui.
Variante. Also ich,
Genau.
also die meisten Betroffenen, ich will das mal so vorsichtiger ausdrücken, ist so, dass man das mit der Zeit lernt zu unterscheiden. Also dass das eine andere Qualität ist als die andere, weil diese die mit dem Trauma assoziierte diese Sensitivität wird ja mit Vigilanz erläutert. Und die Vigilanz hat ja die Aufgabe, die Umgebung zu scannen nach Gefahrenpotenzial. Und das ist ja eine ganz andere Motivation, als wenn ich in einen Raum reinkomme und generell erstmal mich wahrnehme und den Raum wahrnehme. Ne, so ist das, sagen wir mal, wie so zwei
Ja.
Filter, die parallel laufen können, aber nicht das gleiche automatisch bedienen, ne, ich sag mal, aufgrund der Motivation, die dahinter steckt. Ne? Deswegen würde ich das tatsächlich auch so getrennt sehen, aber die wirken phänotypisch, also von außen betrachtet,
Ja.
gleich oder verstärkend. Ne? So würde ich es, glaube ich, bezeichnen.
Ja, aber ich finde, es ist ja gleichwohl wichtig, es eben differenziert zu betrachten, ne? Und nicht in
Ja,
einen Pott
ja.
zu werfen.
Nee, das ist richtig, genau. Hat man ja auch schon mal eine Folge zu, weil das ist
Genau.
sehr wichtig, weil man neigt vielleicht schneller dazu, weil das ähnlich ist, das in einen Pott zu packen, aber das sollte man nicht. Und wenn jetzt Betroffene da sich noch unsicher mitfühlen, würde ich eher darin bestärken wollen und ermutigen wollen, eher ja, so zweigleisig zu sehen. Ne? Also nicht, dass man es schon können muss, sowas muss man ja erstmal für sich erlernen oder beziehungsweise vielleicht erstmal eine Sensibilisierung dafür auch nochmal, wie eine Metaebene. Also ich gucke ja dann von außen drauf und nicht von nur rechts und links, weil wenn ich drinne bin in dem Erleben, ist das schwer zu erfassen. Das ist ja auch der Grund, warum viele Betroffene dann sagen, so ich ja, ich kann das gar nicht genau beschreiben, was das da ist. Ich
Ja,
bin da
genau.
einfach drin. Deswegen brauche ich diesen Blick von außen drauf. Und das muss man ja erstmal für sich erarbeiten. Ich denke, das war auch einer der Gründe, ne, Anna, warum du gesagt hast, hier Reißleine, ich will für mich da klarkommen. Du hast ja selber auch gesagt, ich will das für mich sortieren lernen. Ne?
Ja, absolut.
Ja. So würde ich das jetzt sehen oder verstehen. Ne?
Genau. Und ich meine, jetzt, wo du einfach ein bisschen mehr oder schon ganz schön weiter gegangen bist auf deinem Weg, inwieweit merkst du bei dir aktiv, dass du Entscheidungen, die du heute triffst, dass du sie anders triffst als in anderen vorhergegangenen Zeiten?
Ich glaube, zum einen wird man erst überhaupt entscheidungsfreudiger, weil das fällt einem natürlich sehr schwer, wenn man viel im Außen ist und ja gar nicht so sehr bei sich. Und also ich muss wirklich sagen, das habe ich vorhin kurz angeschnitten, auch dieser Weg zurück zur Intuition. Also man hat ja nicht nur einen Intellekt, sondern man hat auch eine Intuition und die ist bei mir sehr stark ausgeprägt. Und das hilft mir schon sehr. Also ich höre mittlerweile auch, wenn ich Entscheidungen treffe, ganz oft auf diese Intuition und vertraue der viel mehr. Und verzettel mich dann auch nicht so im Kopf, weil im Kopf gibt es immer ganz viele Möglichkeiten.
Genau, schön. Schön, wenn du das sagst, ne? Weil das ist ja auch, allein das, was du jetzt gesagt hast, das, also ich konnte so fühlen, das ist natürlich auch nicht mal eben so gemacht, sondern das hast du dir ja auch erarbeitet, ne? Wenn du so willst. Ne? Oder ja, also ich denke, das war ein Prozess, ne? Ein längerer Prozess. Und nicht nur Klick, ein Schalter und ich mache das jetzt sofort so, ne?
Ja, genau. Also so hätte man es immer ganz gerne und das kann man natürlich machen, aber dann merkt man auch irgendwann, dass das nicht funktioniert.
Ja, ich wollte damit auch so ein bisschen die Zuhörer so ein bisschen abholen, die vielleicht jetzt denken, ach, das hört sich ja recht
das
einfach
an. Ja,
ne?
Aber ganz oft ein Wort, das in dem Kontext dann doch oft fällt, dieses Wort einfach oder so banal.
Ja.
Nee, es ist noch banaler. Aber der Weg dahin,
ja,
der ist es leider genau. Nicht.
Genau.
Also die letztliche Bewegung oder der Schritt ist tatsächlich nicht so spektakulär, aber der Weg dahin, der kann schon durchaus einem was abverlangen, mag ich an der Stelle sagen. Ne? Genau. Und du planst mehrere Monate jetzt ins Ausland zu gehen. Wie ist da so deine Erwartungshaltung an dich selbst? Wie sind so deine Pläne, diese neue Reise? Wir haben ja von dir einige Reisen gehört. Du bist ja schon einiges herumgekommen in deinem jungen Alter. Inwieweit geht es da weiter?
Ja, also ich freue mich erstmal total auf diese Zeit. Ich war tatsächlich 2016 in Mexiko. Das war die erste Rundreise, die ich mit meinem Vater damals gemacht habe. Und da gibt es einen Ort, Tulum, an der Karibikküste. Da ist eine Maya-Pyramide direkt am Strand quasi. Und ich stand damals dort und ich wusste, irgendwann werde ich alleine hierher zurückkommen, so als Backpacker. Und das war mir in dem Moment wirklich klar. Und eine Freundin von mir ist jetzt vor 3 Jahren, also sie wollte den Winter über dorthin. Und dann kam Corona und sie ist dort hängen geblieben sozusagen. Und die lebt mittlerweile dort. Das heißt, ich habe da direkt Anbindung und werde erstmal bei ihr sein und habe tatsächlich überhaupt gar keine Pläne. Also es ist wirklich, ich kreiere mir gerade diesen Raum und mit so viel Sicherheit wie möglich, dass ich eben auch keine Existenzängste haben brauche oder so, um in dieser Zeit mich wirklich auf Begegnungen einzulassen, mehr meine Kreativität noch zu leben. Also für mich ist ganz wichtig, in meinen Ausdruck zu kommen. Das ist auch immer also so mein Endziel, so ganz frei in meinen Ausdruck zu kommen. Und genau, da möchte ich einfach ja mir den Raum für geben. Ich habe wirklich gar keine Pläne.
Ja, wunderbar. Also ich meine, toll.
Du gibst dir den Raum, ne? Man hört so raus.
Du gibst dir den Raum.
Du gibst dir den
ja.
Raum, ne? Weil du dachtest, du gehst nochmal irgendwann alleine hin und jetzt ist die Zeit da für dich.
Genau. Ja, und jetzt ist einfach ein guter Zeitpunkt. Jetzt kann ich es machen. Und genau, deswegen mache ich das und bin da auch sehr im Vertrauen und gehe da auch mit meiner Intuition. Und manchmal fange ich dann doch plötzlich an, irgendwelche Pläne zu machen und dann sage ich, nein, das streiche ich mir. Genau, es ist wirklich so, ja, ich finde, also für mich ist für mich sind Begegnungen mit Menschen im Leben ganz, ganz wichtig.
Okay.
Und ich habe gelernt, dass man sich am besten darauf einlassen kann, wenn man zum Beispiel kein Handy dabei hat oder ja, wenn man einfach in dieser vollen Präsenz ist, ohne irgendwelche Pläne zu haben und so weiter. Und
ja.
Genau.
Ja, schön. Und
echt schön.
Ja, genau. Und das zeigt ja auch so deine innere Bereitschaft. Wobei ich finde, die lässt sich in deinem Lebensweg auch eigentlich ablesen. Immer die Bereitschaft schon zu haben, sich auf was Neues einzulassen. Ne? Und auch ein, ich sag mal, Quäntchen Mut, diese Wege ein Stück weit ganz alleine zu gehen. Ne? Also ich finde, Mut gehört ja dazu. Bei allem, ne? Und finde ich schon ganz, ganz großartig. Und das bei gleichzeitig ganz hoher Sensitivität und Sensibilität. Wenn du dir jetzt vorstellst, wir hören ja einige Menschen zu, jetzt gerade bei diesem Podcast. Was magst du denen so als Botschaft zurufen? Wenn die jetzt vielleicht sagen, meine Güte, ich war doch auch mal so ein verunsichertes Mädchen wie die Anna und war so viel im Funktionieren, war auch so strahlend unterwegs und dabei sah es in mir oder sieht immer noch in mir so anders aus. Was kann ich machen, um eben in meine Kraft zu kommen? Was würdest du sagen?
Ja, also für mich ist, glaube ich, das Wichtigste, dass sich jeder selbst heilen kann. Man kann sich Hilfe suchen und jeder kann sich selbst heilen. Es gibt immer einen Weg und vielleicht braucht es auch eine Weile, bis man die richtigen Menschen gefunden hat, aber die gibt es. Es gibt ganz verschiedene Wege. Es gibt auch nicht nur diesen einen Weg, den man wählen kann. Und es ist wirklich einfach, ja, dran zu bleiben und den Mut zu haben, auszuprobieren und sich selber eben auch den Raum zu geben. Das war wirklich so, so wichtig für mich. Ich war dann auch, als ich bei dieser Heilpraktikerin hier in Berlin war, die hat mich gefragt, ja, was brauchst du denn? Und ich habe gesagt, Stille. Stille, einfach nur Stille. Und die habe ich mir dann gegeben. Und das ist manchmal einfach wichtig, auch wenn man irgendwie so in seinem Alltagstrott ist und ich weiß nicht, 40 Stunden die Woche arbeitet und überhaupt nicht dazu kommt, dann sich vielleicht auch zu verändern. Zu gucken, hey, kann ich nicht vielleicht einen 20-Stunden-Job finden, mal für ein Jahr oder zwei Jahre oder das mal ausprobieren oder mich selbstständig machen und eben schauen, dass ich es schaffe, mir diesen Raum zu geben, weil den brauchen wir als hochsensible Menschen auf jeden Fall.
Genau, insofern ist das ja einfach auch sehr wichtig, noch einmal aufnehmend, ne? Sich zu erfassen, sich zu erkennen einerseits, auch natürlich die Begabungen, die Wünsche, die Interessen, ne? Das zu leben ist das eine, aber eben vor dem Hintergrund seine Bedürfnisse zu kennen, ne? Also dass das in Einklang miteinander geht und steht. Ja, wunderbar. Anna, gibt es von deiner Seite noch etwas, was du gerne sagen möchtest, loswerden möchtest, was dir noch wichtig ist, möchten wir dir gerne die Möglichkeit geben.
Ja, also ich glaube auf jeden Fall, dass es sehr schön ist, hochsensibel zu sein und dass es vor allen Dingen sehr schön ist, wenn man dann auch im Jetzt ankommt und sich vielleicht auch auf das Jetzt konzentriert, um nicht zu viele Eindrücke zu haben und weil wir auch die Möglichkeit haben, die Schönheit in der Welt ganz anders wahrzunehmen. Und dass das auch ein ganz großes Geschenk ist und da dankbar für zu sein und sich ansonsten eben den Raum zu nehmen, den man braucht, auch wenn es vielleicht das Umfeld nicht immer verstehen kann, dass das in Ordnung ist.
Gut, wichtig.
Ja, wunderbar.
Ja.
Wir bedanken uns bei dir ganz, ganz herzlich für deine so große Offenheit und dass du dieser Einladung gefolgt bist, dass du dir das vorstellen konntest, dass du das jetzt gemacht hast mit ganz charmanten Worten, mit ungeheuer viel Präsenz. Vielen Dank.
Ja, vielen herzlichen Dank.
Danke euch. Vielen Dank.
Wir wünschen dir eine wunderschöne Reise und alles Gute und möge ganz viel Gutes dabei entstehen. Liebe Grüße nach Berlin.
Alles Gute für dich.
Tschüss, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao.
Tschüss.
Du tust es.
Du bist es.
Du lebst es.
Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns, wenn du uns deine Gedanken, Ideen, Anmerkungen mitteilst.
Schick uns einfach eine Mail an post@andersschlau.de.
Wir freuen uns, wenn du unsere Gedanken weiterdenkst,
weitergibst
und weiterempfiehlst.